Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Wer Mission Money. Ja, ganz schön was los auf der Welt. Geopolitischer Art natürlich und auch an den Märkten. Da müssen wir drüber sprechen. Und mit wem könnten wir da besser sprechen als mit unserem Jung im Norden des Landes, quasi nördlich davon Hamburg. Er ist natürlich einer unserer Lieblinge, bester Elvis-Imitator der Börse. So viel steht mal fest. Nebenher ist er auch noch Chefvolkswirt der Netfonds AG. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Volker Hellmeier.
Ich freue mich, Peter, dass wir uns hier heute wieder treffen können.
Und ich freue mich auch.
Einmal in die Tiefe gehen bei den ganzen Themen, die uns begleiten.
So ist es. Da gibt es einiges zu besprechen im Moment. Wollen wir mal so ein bisschen natürlich mit der Geopolitik anfangen. Wir haben natürlich eine sehr wilde Melange. Der Iran-Krieg, der irgendwie kein Ende findet. Das Thema Zölle wird uns auch dieses Jahr noch häufiger mal ein bisschen begleiten. Europa trifft's ins Mark, gleichzeitig bei ohnehin schon nicht vorhandenem Wachstum, gehen wir jetzt noch einen auf den Deckel durch die hohen Ölpreise. Wie würdest du das im Moment so das Big Picture skizzieren?
Also ich will mal mit positiven Dingen anfangen. Ich habe immer noch einen nicht unerheblichen Hoffnungswert, dass wir zunächst einmal bei dem Ukraine-Krieg uns dem Ende annähern. Warum nähern wir uns dem Ende an? Weil die Erschöpfungszustände auf beiden Seiten, wenn wir über die Ukraine reden, als auch über Russland, zunehmen. Die Betroffenheit Russlands durch Raketen, Drohnenangriffe tief in Russland nimmt latent zu und die Akzeptanz damit auch in der Bevölkerung nimmt ab. Und auf der anderen Seite, die Zerstörungen der Ukraine gehen nach wie vor dynamisch voran und es gibt ein latentes Sterben, die Erschöpfungszustände sind da auf allen Seiten und das eröffnet hier Chancen. Und Putin hat jetzt ja auch Gespräche angeboten. Also man erkennt, dass auch die Haltung von Moskau eine gewisse Konzilianz erfährt, die es vielleicht im Vorwege so nicht gegeben hat. Dennoch, das ist keine Garantie, aber die Hoffnungswerte sind berechtigt. Jetzt schauen wir auf den anderen Hotspot, das ist der Iran-Krieg. Und da müssen wir erst mal konstatieren, was ist da eigentlich passiert? Ich glaube, die USA waren verwöhnt von dem quasi Regime-Change in Venezuela, dass alles einfach geht. Und was wir feststellen ist, das war beim Iran-Krieg nicht so. Sowohl Israel als auch die USA haben sich hier verkalkuliert. Und mehr noch haben wir eine Situation, dass auch dort Erschöpfungszustände erkennbar sind. Und zwar bezüglich der militärischen Ausrüstung. Der Senator Kelly hat jetzt in den USA gesagt, dass die Arsenale an Abwehrraketen und Raketen in den USA historisch betrachtet sehr erschöpft sind und dass man hier Risiken derzeit geht. Das heißt, aus militärischer Sicht nimmt der Druck auf die USA zu, diesen Konflikt in irgendeiner Form zu beenden. Der nächste Punkt ist die Resilienz, die der Iran gezeigt hat. Ist auch für mich überraschend, sage ich ganz deutlich. Ich habe heute Morgen gerade wieder Berichte gesehen, dass die Waffenarsenale sehr voll sind, dass die Raketenabschussbasen, die auch zum Teil zerstört worden sind, wieder aufgebaut sind. Und das impliziert eigentlich, dass es hier auch zu einem Ende kommen muss. Ein weiterer Punkt spricht dafür, denn die Akzeptanz bei den Golfstaaten dieser Aktion nimmt ab. Inwieweit man diesen Äußerungen vom Außenminister des Oman vor rund 2 Wochen Glauben schenken darf, sei mal dahingestellt. Aber er sagte, wir werden die USA hier aus dem Oman faktisch mit militärischen Basen rausschmeißen. Saudi-Arabien hat konstatiert, dass man seitens Saudi-Arabiens keine Angriffe mehr auf den Iran zulassen wird. Das betrifft auch die USA dann von Saudi-Arabien aus. Und was hier passiert in den USA, und ich glaube, das dämmert in Washington langsam, ist, dass man Verbündete hier durch diesen Iran-Krieg, insbesondere wenn er fortgesetzt wird mit weiteren Schäden auch für in den Golfstaaten, dass man hier Verbündete, höflich ausgedrückt, verprellt. Und was diese Länder am Golf jetzt realisieren durften, ist erstens, das Schutzversprechen der USA funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Zweitens, es gibt eine Primärloyalität der USA gegenüber Israel und eine Sekundärloyalität gegenüber den Golfstaaten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das wirkt wie ein Softspot, aber das ist ein Hardspot unter mittellangfristigen Gesichtspunkten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Neuausrichtungen bei den Golfstaaten gibt, weg von den USA, ist erheblich. Und das geht dann eher in Richtung Peking und Moskau. Und wenn ich diese Konfluenz von Einflüssen sehe, dann impliziert es für mich, dass wir ein zeitnahes Ende sehen werden. Denn es gibt noch einen anderen Punkt. Der Iran-Krieg hat ja nicht dieselben globalen Folgen wie der Ukraine-Krieg. Die sind massiver. Es ist nicht nur Öl. Aramco hat gerade gesagt, es fehlt 1 Milliarde jetzt fast Öl. Das ist massiv. Aber auch bei LNG haben wir insbesondere über die Verladung in Katar und Produktion in Katar dauerhafte Ausfälle von 3 bis 5 Jahren. Es geht um Urea, es geht um Dünger, Nitrat etc. pp. Da reden wir über die Welternährungssituation. Es geht um Helium, da reden wir über Microchip-Produktion. Und der Druck meines Erachtens, der ist natürlich nicht medial messbar. Der diplomatische Druck, der von der Weltgemeinschaft auf die USA diesbezüglich jetzt hier ein zeitnahes Ende zu generieren im Raum steht, der ist in meinen Augen historisch hoch. Weil nochmal, das Wohl und Wehe der Weltwirtschaft hängt an der Straße von Hormuz, um es mal vereinfacht metaphorisch darzustellen.
Es ist ganz schön viel Schaden angerichtet worden dafür, dass das so ein kurzer Konflikt werden sollte.
Eindeutig
für den Rest der Welt.
Ja, und man hat es vollkommen missverstanden, denn es gibt noch einen anderen Punkt. Es gibt ja nicht nur die Interessen Israels und der USA. Es gibt die Interessen des Iran, ja, aber dann gibt es auch die Interessen von Peking und Moskau. Und der Iran ist ein integraler Bestandteil der sogenannten Belt and Road Initiative, also der Infrastruktur, des Infrastrukturaufbaus seitens Pekings. Von Peking wird das markant forciert. Und insofern sind die Interessen vielleicht auch messbar, dass der Iran bestimmte Kapazitäten hat, die man vielleicht dem Iran nicht zugestanden hat, aber die durch Drittländer am Ende gewährleistet werden. Und ich möchte hier eins deutlich sagen, das heißt nicht, dass ich hier für ein Mullah-Regime bin, sondern ich konstatiere einfach das, was voraussichtlich passieren wird und was die Realitäten sind. Und am Ende muss man sich nicht an Wunschdenken orientieren, sondern an den Realitäten.
Jetzt steht ja das Treffen an zwischen Trump und Xi Jinping in China. Erster Staatsbesuch eines Präsidenten, glaube ich, seit 9 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was erwartest du? Ist das eher eine frostige Nummer? Denn China wird natürlich gerade auch, was das Thema Iran angeht, schon auch Druck machen wollen.
Also es wird meines Erachtens keine frostige Nummer. Wenn solche Staatstreffen vereinbart werden, dann stehen die Ergebnisse vorher schon fest. Eigentlich reden die Staatschefs dann nur noch darüber. Man redet auch über weitere Themen, definitiv auch. Aber da steht ein Grundgerüst fest, dass es ein Riesenerfolg wird für Donald Trump. It's going to be a great victory by Donald Trump, so wie er es mal schön darstellt. Und das wird sich auf ökonomische Felder zunächst beziehen. Boeing wird gute Absatzzahlen jetzt bekommen durch Nachfrage aus China. Das ist der erste Punkt. Für die US-Agrarwirtschaft werden dort Punkte verhandelt werden, die für die US-Agrarwirtschaft positiv sind. Das wird auch im Vordergrund stehen. alle anderen Themen werden im Hintergrund gehalten. Jetzt kann man sich ja fragen, also es kann ja nicht, wir können ja nicht nur die USA gewinnen, es muss auch China irgendwo ja irgendetwas bekommen, da muss ja auch Fleisch am Knochen für China sein. Und das wird es definitiv, aber das wird meines Erachtens nicht medial thematisiert werden. Aber es wird Konzilianz seitens der USA in diversen Feldern geben. Ich finde diesbezüglich auch interessant, dass der Chef von Nvidia jetzt auch dabei ist. Erst wurde gesagt, nein, jetzt doch, weil das Thema Halbleiter und Zugang zu Halbleitern spielt sicherlich für China eine erhebliche Rolle. Aber ich glaube, die Punkte, wo China sich durchsetzen wird, haben eher eine geopolitische Natur. Dort ist weniger das kurzfristige ökonomische Thema von Relevanz, sondern Chinesen gehen nachhaltig vor. Und damit wird meines Erachtens seitens Chinas hier der Boden bereitet, dass die Position Chinas in der multilateralen Ordnung aus diesem Treffen heraus gestärkt hervorgeht, ohne dass das medial aber groß an die Glocke gehängt wird.
Gibt es denn mal irgendwann einen vernünftigen Handelsziel zwischen den beiden? Der letzte Deal war jetzt, sagen wir mal, ein überschaubares Shake-Hand mit wenig brauchbarem, zählbarem.
Man muss sich, glaube ich, die Frage stellen, ganz anders. Man kann natürlich sagen, ja, USA, boah, Riesenland und China, Riesenland und die müssen noch zusammenkommen. Ja, und das werden sie auch. Es gibt ganz viele Bereiche, nehmen wir nochmal seltene Erden und andere Themen, wo China auch Druckmittel hat. Ich glaube nicht, dass es zu einem Handelsdeal kommt jetzt von Best Friends, sondern man wird hier sich auf die notwendigen Felder beschränken, die für beide Volkswirtschaften die Möglichkeit geben, weiter relativ rund zu laufen. Alles andere wäre vor dem Hintergrund, dass man seitens der USA China als den größten Kontrahenten bezüglich des Machtanspruchs sieht. Alles andere wäre illusorisch vor diesem Hintergrund. Aber ich möchte hier noch etwas sagen. China wird immer unabhängiger von den USA. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist einer, den wir im Diskurs immer wieder ausblenden. Wir schauen ja häufig auf die Weltwirtschaftsleistung und die Anteile daran von den Ländern auf Basis der Dollarbewertung. Das ist einer der größten Fehler, den man machen kann. Weil das sagt nichts aus über Rohstoffverbräuche und ähnliche Themen. Und ich will das nur noch mal kurz darstellen. Wenn wir nach Dollarbewertung gehen, sind die USA deutlich Nummer 1, China Nummer 2. Wenn wir nach Kaufkraftparität gehen und das ist die einzige Größe, die zählt, dann führt China mit 39 Billionen vor den USA mit 30 Billionen. Und übrigens, wir haben ja vor kurzem noch gefeiert, dass Deutschland wieder Nummer 3 ist in der Weltrangliste der größten Wirtschaftsnationen. Ja, auf Dollarbasis. Aber warum auf Dollarbasis? Weil der Euro, und daran erkennt man schon, die Bewertung auf Dollarbasis ist absoluter Nonsens, sagt nichts aus über die wirkliche ökonomische Entwicklung. Der Euro ist um 14% seit Januar letzten Jahres gestiegen. Und damit ist natürlich in der Berechnung auf Dollarbasis auch das BIP um 14% der Eurozone höher bewertet worden. Aber das ist nicht der Fall. Nehmen wir mal die Zahlen jetzt. Ich habe gerade heute im Helmer-Report mal eine Zusammenstellung gemacht der letzten 4 Jahre. Dann schauen wir mal auf die Performance der Weltwirtschaft, gewachsen zwischen 3,1 bis 3,5% pro Jahr. Summarisch 13,4% mit der Prognose für 26 seitens des IWF. Der globale Süden 17,3%. Also das ist das Powerhouse, insbesondere asiatischer Raum. Die Industrienationen plus 7,3%. USA sogar plus 9,7%, das Paradepferd wachstumstechnisch der Industrienationen. Die Eurozone mit 3,9% und Deutschland mit minus 0,7% in 4 Jahren. Also ich kann nur eins sagen, das sagt etwas aus, Basiskaufkraftparität. Die Dollarbasis sagt gar nichts aus, das sollten wir abschaffen. Das ist absoluter, da haben wir eher Irritationen des Devisenmarktes, die zur Grundlage der Bewertung von Volkswirtschaften führen. Und Devisenhändler, ich war früher selber mal einer in meiner Anfangsphase, agieren nicht notwendigerweise rational.
Das ist richtig, ja. hat die US-Regierung eigentlich nicht ohnehin auch eher intern Druck, das wird, glaube ich, irgendwie immer unterschätzt, diesen Iran-Konflikt zu beenden, wenn wir sehen, was eben im Lande so ein bisschen los ist, jetzt auch wieder mit steigender Inflation, ohnehin schon hohe Lebenshaltungskosten. Das ist ja sowieso ein Wahlversprechen, das er eben bisher nicht so richtig halten konnte. Da nochmal, glaube ich, dieser Tage Öl ins Feuer gegossen, im Sinne von, es ist ihm eigentlich relativ wurscht im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, wie es den US-Bürgern wirtschaftlich damit geht. Da hat er jetzt andere Prioritäten. Das ist natürlich was man nicht so wahnsinnig lang durchziehen kann, wenn man mal auf die Anleihen schaut und vor allem, wenn man denkt, dass Wahljahr ist im November.
Auf jeden Fall. Also Trump läuft ein enormes Risiko. Eigentlich das, was er sich an Reputation in seiner ersten Amtszeit aufgebaut hat. Keine Kriege. Und das, was er jetzt macht, ist so, als baut man mit Händen was auf und mit seinem Hintern wirft man das Ganze wieder um. Und das bekommt ihm nicht gut. Er hat die schlechtesten Umfragewerte für die Midterm Elections, die jetzt im Herbstquartal anstehen in den USA. Spielt er damit, dass er in der zweiten Hälfte seiner Präsidentschaft eine Lame Duck Präsidentschaft hat. Der Dissens in den USA, gerade ob des Iran-Kriegs, ist hoch in der Gesellschaft. Also es gibt, glaube ich, bei Umfragen im Moment Werte über 60%, die das Ganze ablehnen. Und insofern ist der Druck innenpolitisch da. Und es gibt ihn auch übrigens von der Rechtsseite. Man versucht durch Winkeladvokatie ja zu sagen, nein, der Iran-Krieg ist ja vorbei mit dem Waffenstillstand und so weiter. Sonst nach 60 Tagen muss der US-Kongress zustimmen. Also das ist alles recht dünnes Eis. Und in meinen Augen addiert sich das auch nochmal auf zu den von mir anfangs genannten Argumenten, dass wir hier zeitnah zu einer Lösung kommen werden. Und ich hoffe es auch, ist mein Basisszenario mit 60% Wahrscheinlichkeit. Aber 40% Risiko ist immer noch hoch, weil wir wissen, ein Donald Trump und Rationalität sind zwei Paar Schuhe. Also da kommt viel aus der Hosentasche, wo es von der Hosentasche ins Gehirn in den Mund läuft. Oder erst in den Mund und dann durchs Gehirn, wer weiß das schon genau.
Genau, manchmal weiß man nicht genau, wie rum es läuft. Ja. Was würdest du sagen, wie groß ist der Schaden für die Weltwirtschaft durch den Irankrieg und wie langanhaltend ist das?
Also wir haben im April jetzt ja die Wachstumsprognose, die neuen vom Internationalen Währungsfonds bekommen. Und für die Weltwirtschaft hatten sie im Januar die Prognose von 3,1 auf 3,3% der Weltwirtschaft hochgenommen und jetzt wieder auf 3,1% zurückgenommen. Das Szenario, das dabei unterstellt wird, ist meinem Szenario sehr nahe. Das ist also eigentlich das Optimalszenario, muss man sagen, das man hier beschreibt. Ja. Und ich bin auch der Ansicht, dass in dem Moment, wo sich das Ganze wieder normalisiert, zwar massive Schäden gegeben sind, also wir werden das Thema Aufbau der Ölinfrastruktur in den Golfstaaten und Iran, dafür werden wir, bis wir eine relative Normalität haben, 6 bis 12 Monate brauchen. Bei LNG ist es anders, das ist kritischer. Da brauchen wir für die Anlagen in Katar 3 bis 5 Jahre. Und auch in anderen Bereichen, Helium, Urea, wird es rumpeln. Aber meines Erachtens wird es in der Tat das weltwirtschaftliche Wachstum vielleicht um 0, also von 3,3 runter auf 3,029 maximal reduzieren. Ich glaube, ob dieses Szenario jetzt vom IWF mit 3,1 hält, sei dahingestellt. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr positiv, weil wir müssen auch mal nach vorne schauen. Wenn sich eine Normalisierung ergibt, müssen wir das Ganze ja wieder aufbauen. Wir sind in der 4. industriellen Revolution mit enormen Investitionsvolumina auf der einen Seite im Bereich KI, Robotik und gleichzeitig müssen wir dort Hardware wieder neu aufbauen. Das heißt, an sich, der Potenzialwachstumspfad erhöht sich daraus. Und ich glaube, das wird auch an den Märkten gespielt werden. Jetzt müssen wir aber nochmal differenziert drauf schauen. Das eine ist die Weltwirtschaft, wo die Schäden überschaubar sind. Das teilt sich natürlich nicht gleichmäßig in der Welt auf, sondern wir haben Wirtschaftsräume, die sind relativ davon unbetroffen und wir haben andere, die sind stark betroffen. Jetzt schauen wir mal erstmal auf das Positive, die Unbetroffenen. Die USA sind energieautark, haben jetzt die größten Verkäufe an fossilen Brennstoffträger in der Historie der USA. Die machen ein blendendes Geschäft zu Höchstpreisen. He's a damn good businessman, this good old Trump. Kann man zumindest diesbezüglich für diese Branche Öl und Co. sagen. Ja. Wir können auch feststellen, Russland ist autark. die sind davon auch nicht so betroffen. Wir können auch sagen, China ist autark, weil China hat so hohe Reserven aufgebaut. Übrigens auch bei Düngemitteln, bei all den Dingen, die jetzt in Short Supply sind, wie der Engländer zu sagen pflegt, ist China top aufgestellt und hat auch eine eigene hohe Produktion und hat das Ass Russland in der Hinterhand. Also von daher, diese Regionen sind weniger betroffen. Wer betroffen ist, sind andere asiatische Länder, die sehr am Tropf hängen. Das ist Indien auch. Ist die Lagerhaltung gewährleistet für noch 45 bis 60 Tage. Und es gibt jetzt schon im Bereich der Brennstoffe, Benzin und Co. Laufen die schon in Krisensituationen ein. Und das gilt für viele andere asiatische Länder auch, weil der Iran und die Golfstaaten eben ein ganz elementar für deren Grundversorgung waren. Und dann reden wir über Europa. Europa mit einer masochistischen Energiepolitik, losgelöst von jeder Realitätsnähe, auch vor dem Hintergrund der vierten industriellen Revolution, betrifft das sehr viel stärker. Und ich mache mir diesbezüglich über Europa dramatische Sorgen. Ich hatte zuvor ja die Wachstumsdaten gebracht. Also die Eurozone ist das Schwächste im Kontext im Grunde genommen der großen westlichen Region. Und Deutschland als die stärkste Wirtschaftsnation, nach wie vor die stärkste im Sinne der Größe, die größte Wirtschaftsnation der EU und der Eurozone, steht hier so im Feuer wie noch nie in der Geschichte seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Also was hat es noch nicht gegeben. Und wir haben die energieintensivste Wirtschaftsstruktur der westlichen Welt. Mhm. Also wir spielen hier mit unserem Schicksal und der Iran-Krieg ohnehin durch die Energiepolitik und jetzt wird das Ganze nochmal verschärft durch den Iran-Krieg. Also ich mache mir, ob das Standort ist, nicht ob unsere Unternehmen, die gehen dorthin, wo das Geschäft liegt und produzieren dort, wo die Rahmendaten stimmen. Aber ich sehe hier eine Sklerose der deutschen Wirtschaft auf uns zukommen, die hier noch längst nicht abgeschlossen ist, wo wir im Englischen heißt das in the first innings, gerade am Anfang stehen, am Anfang einer dynamischeren Entwicklung. Mhm. Und diesbezüglich sind die Anstrengungen, die man in Berlin sieht, ein sehr überschaubares Spektakel.
Mhm. Die kommen wir gleich zur Politik und den Reformen und dem Reformeifer. Mhm. Durch das ganze Investitionspaket hatte man ja so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest ein zartes Pflänzchen da entsteht. Natürlich kein großes Wachstum, aber doch zumindest ein zartes Pflänzchen. Das ist durch den Iran-Krieg schon wieder ziemlich dahin, ne? Für die nächsten Jahre.
Wenn man sehr wohlwollend ist mit Berlin, könnte man das so ausdrücken. Ich bin aber heute nicht wohlwollend.
Das will ich hoffen.
Wir hatten die Wachstumsprognosen für Deutschland bei 1% mit diesem exogenen Einfluss. Das waren eigentlich für das laufende Jahr Kalendereffekte und der Impact aus den Investitionsprogrammen und eben auch der Wiederaufrüstung der Bundeswehr. Dann können wir schon mal vorneweg feststellen, dass endogen, also aus der Wirtschaft selber, überhaupt nichts kommt. Sondern dass es exogen ist. Also ein Kalendereffekt ist etwas, was nichts mit endogener Wirtschaftsstärke zu tun hat. Und genauso diese zusätzlichen Programme, ja, die wirken, die haben eine makroökonomische Wirkung, aber es sind keine selbsttragenden Elemente. Es sind temporäre Elemente. Ich kaufe mir Wachstum zulasten der kommenden Bevölkerung. Wenn ich dazu dann nochmal packe, dass wir im letzten Jahr nachweislich laut IFO-Institut und glaube ich auch IW Köln eine nicht sachgerechte Verwendung der Mittel aus diesem Programm gesehen haben, dann erschüttert mich das langsam. Und es erschüttert mich deswegen, weil ich möchte schon von der Bundesrepublik Deutschland, dass sie seitens der Regierung eine Politik macht, die ordnungspolitisch unbestechlich ist. Wenn ich die Verfassung ändere für Investitionen und dann diese Mittel nicht für Investitionen in dem Sinne, wie es in der Verfassung verankert ist, nutze, dann ist das für mich ein Unding. Und mir ist es nicht nur ein Unding. Es sagt doch allen Wirtschaftsteilnehmern, dass man hier eine Politik macht, die vielleicht den Regierenden hilft, aber nicht wirklich der Ökonomie. Denn die Ökonomie braucht die Effizienz in der Infrastruktur. Das ist ein Standortthema. Und wenn ich die Diskussionen sehe und erlebe, die wir hier im medialen Spektrum haben, dann werden diese wesentlichen Themen, wo es um das Vertrauen der Wirtschaft, nur wenn das die Wirtschaft Vertrauen hat, investiert sie. Mit diesen Maßnahmen, die von politischer Seite gefahren werden, wird das Vertrauen weiter erodiert und damit wird die Basis für zukünftige Investitionen ebenso erodiert. Und wenn das der Fall ist, dann verlieren wir hier Zukunftsfähigkeit. Das Vertrauensverhältnis zwischen Wirtschaft und Politik war noch nie so zerrüttet wie derzeit. Und ich frage mich langsam, welche Intellektualität bei uns in den Medien, dass man überhaupt diese flachen intellektuellen Diskurse zulässt, aber auch in der Politik herrscht, dass diese elementarsten Themen, wo es um die Zukunftsfähigkeit, Generationengerechtigkeit dieses Landes geht, ausblendet. Also das ist schon ein starkes Stück. Also ich gehe ganz hart ins Gericht mit dem, was wir haben. Für mich sind die Anpassung der Wachstumsprognose, haben wir jedes Jahr, dieses Jahr wird es besser und dann bap geht es runter. Schreibe ich im Hellmeyer-Report seit Ewigkeiten drüber. Weil wir ein strukturelles Problem haben. Und wenn wir das strukturelle Problem nicht angehen, dann lösen wir nicht das Problem. Anders ausgedrückt, ich möchte eine Metapher nutzen. Wenn ich einen Pickel habe und ich gehe zum Arzt und der Arzt gibt mir eine Cortisonsalbe, um den Pickel zu bekämpfen. Nett. Wenn der Pickel aber Ausdruck einer Krebserkrankung von mir ist und nur der Pickel behandelt wird, was passiert mit mir? Und das ist der Unterschied zwischen Konjunktur und Struktur. Mache ich also nochmal, wir haben hier ein strukturelles Problem, da müssen wir strukturell ran. Und ich sehe, wie gesagt, in dieser Koalition, so wie auch in der vorherigen, nicht ansatzweise einen Realitätssinn, das im erforderlichen Maße zu begreifen und daraus dann die notwendigen Entscheidungen politisch abzuleiten. Das heißt, wir brauchen eine vollständig andere Energiepolitik. Die ganze Welt geht Richtung Atomenergie, Richtung modulare Atomkraftwerke, wo man übrigens den Atommüll, der unser Problem ist, nochmal verwerten kann und die damit auch entschärfen kann, weil man zieht nochmal Energie raus. Dieser Atommüll, den wir haben, dieses Uran ist nur zu 20% energetisch ausgebeutet. Mit den neuen geht es. Dann brauchen wir jahrelang auch kein Uran zu kaufen an den Weltmärkten und wir lösen zwei Probleme. Das Energieversorgungsproblem und wir lösen das Atommüllproblem oder entschärfen es zumindest wesentlich. Mehr noch, wir brauchen auch, russische Energie, knallhart. Das sagt jeder, der etwas davon versteht. Wir haben sie auch jetzt. Nur wir bezahlen sehr viel mehr und das bezahlen unsere Bürger und unsere Unternehmen und dadurch geht der Standort den Bach runter. Also tut mir leid, diese Politik ist bigott von vornherein. Und wenn man damit seine eigenen Bürger und Unternehmen und den Standort schadet, dann entspricht das nicht dem, was beim Eid eines Kanzlers und der Minister hier geliefert werden. Also von daher, wir werden sehen, also ich bin, lass mich mal was Positives sagen. Vorhin hatte ich dazu gerade Nachrichten wieder gesehen, ob das nun so kommt. Ich sehe es perspektivisch so. Am Ende werden die USA Nord Stream übernehmen. Und dann heißt das nicht mehr, das ist russisches Gas, sondern Liberty Gas. Und das passt zu unserer Bigotterie, die wir in unserer Politik haben. Und dann ist es gutes Gas. Und dann werden wir unsere Probleme lösen. Nochmal, wenn wir das nicht.
Was kostet das Doppelte dafür?
Na, es wird ein bisschen mehr als das russische Direkt kosten. Die Amerikaner verdienen was dran. Mr. Trump ist ein Businessman. Und ich bin sicher, auch der Nachfolger von Trump wird ebenso ein Businessman sein. America First Interest ist immer auch ein monetärer Aspekt. Da steckt auch immer ein monetärer Aspekt, Gewinnaspekt.
Ja.
Also insofern werden wir früher oder später sowieso dazu gezwungen sein. Und ich würde mich freuen, wenn der Ukraine-Krieg eben jetzt auch in eine Befriedung geht, weil dann werden diese Opportunitäten noch wahrscheinlicher, als sie derzeit schon sind.
Mhm. Ja, Berlin ist sehr viel im Klein-Klein verstrickt, ne? Statt am großen Ganzen.
Ich mag so deine diplomatische Art. ja, im Klein-Klein und man vermisst wirklich, dass die relevanten Themen belegt werden. Und wir brauchen hier einen ganz neuen Entwurf unserer gesamten Ökonomie. Und das Perverse ist doch, wir haben damals Griechenland die größten Reformen aufgezwungen unter Schäuble. Und das hat funktioniert. Wir waren der Arzt, der die Medizin verordnete. Mhm. Und ich habe seinerzeit, und die Kollegen wissen das vielleicht noch aus der Zeit, als ich bei der Bremer Landesbank Chefvolkswirt war, da habe ich gesagt, wenn die sich reformieren und wir machen nichts, dann nimmt der Grenznutzen ab, dann fallen wir jetzt von der Spitze relativ gesehen zum Ende. Das, was hier passiert ist, habe ich auch nicht erwartet, weil das braucht es noch mehr noch geringere politische Intelligenz, als ich es unterstellt habe. Aber Griechenland gehört heute mit diesen Reformen zu den Top-Performern der Eurozone, was Wachstum anbetrifft, Reduktion der Staatsverschuldung dynamisch, Barreserve 40 Milliarden Euro. Auf unser BIP hochgerechnet in Deutschland entspräche das einer Größenordnung von 670 Milliarden Euro, die Herr Merz als Barreserve so in seiner Tasche hätte, hätten wir gar keine Vermögen, das sind Sonderschulden, hätten wir die Sonderschulden gar nicht gebraucht. Und der Arzt will heute seine Medizin nicht nehmen. Was ist denn das für ein intellektueller Spagat, den wir liefern? Wir verneinen Realität. Wir verneinen die Rezepte, die wir anderen verordnen. Das ist so eine flache intellektuelle Kurve, dass es mich erschüttert.
Mhm. Ja, und da fehlt wenig erkennbare Einsicht. Das kann man höflicherweise so formulieren.
Am energetischen Thema jetzt, Frage Energiepreise, nachhaltige Energieversorgungssicherheit, hängt unser Geschäftsmodell. Wenn das nicht zeitnah beordnet wird, dann werden wir sehen, dass die Insolvenzwellen immer weiter hochgehen. Wir liegen jetzt schon auf dem höchsten Insolvenzniveau seit der ersten Hälfte der 10er Jahre, als wir aus dem Krisenmodus, im Krisenmodus auch waren mit Lehman und Griechenland-Krise und Co. Und wenn wir da nichts machen, dann werden die Dominosteine noch schneller fallen. Das ist das Perfide daran. Das ist, ich nenne es immer gern physikalische Ökonomie, wird dafür von Ökonomen angegriffen. Das ist physikalische Ökonomie. Das ist genau das. Das eine bedingt das andere. Und das ist wie kinetische Energie, die dann durch das ganze Thema durchgeht. Also, und zwar auf der Negativseite. Und von daher, wie gesagt, brauchen wir erstmal das Thema Energie. Dann müssen wir sagen, das Thema Bürokratie. Ich bin so erbost. Noch ein Beispiel. Wir haben ein Defizit im Wohnungsbau von 1,4 Millionen Einheiten. Dieses Jahr jetzt ein paar gute Zahlen. Ja, wir kommen dieses Jahr wieder auf 265.000 neue Wohnungen. Wir brauchen aber 400.000 für eine neutrale Situation. Das heißt, das Defizit baut sich weiter auf. Warum ist das auch so? Wir erfüllen Platin-Standards der Europäischen Union. Das heißt, wir übererfüllen die Standards, die von der EU gesetzt werden. Ja. Es gibt auch andere Länder, es gibt hier eine Bandbreite, in der man sich bewegen kann, wie Holland zum Beispiel, die haben die Mindeststandards beim Bau. Würden wir sagen, um dieses Problem der Unterversorgung mit Wohnraum, eine Primäraufgabe eines Staates, um diesem Problem Herr zu werden, erlauben wir den deutschen Bauherren, dass sie mit Mindeststandards bauen dürfen? Das wäre übrigens eine massive Entbürokratisierung. Jeder kann aber auch höhere Standards für sich wählen, wenn er sich das leisten kann. Dann würden wir aber die Baukosten von Neubauten dramatisch reduzieren. Da reden wir von Größenordnung von 30%. Und dann würden wir sehen, dass das eine Angebotspolitik an die Bürger, an die Unternehmen, dass wir diesem Problem sehr viel schneller Herr werden können. Wir brauchen pragmatische Lösungen, die sich an der Realität orientieren. Und wir brauchen nicht Wolkenkuckucksheime, Narrative und Ideologien, die die Politik der letzten 15 Jahre bestimmt haben. Davon müssen wir uns freimachen, denn das war genau der Katalysator, der uns in diese Situation gebracht hat. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann im Moment in der CDU, CSU, in der SPD nicht erkennen, dass man diese Notwendigkeiten hat. Machen wir nochmal weiter. Bürokratie ist der eine Teil. Der muss wirklich dramatisch entschlackt werden. Das sind Kosten. Und das kann man mit, ohne dass es den Staat was kostet. Das ist ja das Tolle. Ich muss einfach nur sagen, okay, wir gehen, Extrembeispiel, wir gehen in allen Sektoren auf die Mindeststandards der Europäischen Union und werden die Verordnung, die wir uns ansonsten gegeben haben, die nehmen wir sofort raus. Das setzt hier Größenordnung frei im dreistelligen Milliardenbereich, die sich hier in der Wirtschaftsleistung positiv niederschlagen würden. Dann schauen wir weiter. Steuern. Wir müssen ins Mittelfeld der Leistungsbesteuerung wiederkommen. Wir liegen absolut am oberen Ende. Dann müssen wir als nächsten Punkt mal machen, dass wir sagen, in den gesamten gesetzlichen Sozialversicherungen, nehmen wir alles Artfremde raus. Das heißt, nur die eingezahlt haben, bekommen auch was raus. Und der Rest wird vom Staat finanziert. Dann haben wir auch eine Transparenz, was uns diese Politikansätze tatsächlich kosten. Haben wir vielleicht aufgrund der Kosten, die dann offensichtlich sind, auch eine andere Debatte, die sachorientierter ist. Und wir können wahrscheinlich sogar die Beiträge für die Sozialversicherungspflichtigen senken. Auf jeden Fall müssen wir sie nicht erhöhen. Wir könnten aber das Problem sofort entschärfen. Und ich sage das ganz bewusst und ich danke dir, Peter, dass du mir die Möglichkeit gibst. Es wird immer gesagt, der Hellmeier kritisiert. Nein, das sind Lösungsansätze, die im rechtlichen Rahmen möglich sind, die nichts kosten. Also bei Steuersenkungen, die kosten schon was, aber die könnten wir uns vor dem Hintergrund der Ersparnisse und des Öffnens des Wachstumspotenzials dann auch wieder leisten. Und dann plötzlich haben wir wieder das Modell eher der sozialen Marktwirtschaft mit Staatsquoten von nicht mehr 50%
nicht plus, mehr 50, sondern hoffentlich
unter 50%, hoffentlich bald Richtung 45-40% oder sogar 35%. Und dann werden wir hier eins sehen. Dann wird es uns hier so gehen wie den Griechen derzeit. Ich war ja letztes Jahr in Griechenland und man sah, obwohl es den Leuten noch nicht gut geht, das muss man deutlich sagen. Ne? Aristoteles, ich mache jetzt Strukturreform, dann wirkt es auf die Konjunktur und dann erst mit Zeitversatz auf die Einkommen. Aber sie laufen jetzt genau rein, dass die Perspektiven stimmen und dann lächeln die Leute. Und wenn ich durch Deutschland fahre, und ich bin hier viel unterwegs, dann sieht man häufig den Mund, wo die Mundwinkel nur nach unten sind, wo man alle nur an Besitzstandswahrung denkt. Und wer Besitzstandswahrung will, der hat Angst. Und Angst ist keine Grundlage für Investitionen. Also, wir brauchen hier einen Neuansatz. Und ich stehe Berlin zur Verfügung. Ich habe es mehrmals angeboten. Ich weiß, dass ich Persona non grata bin. Aber Celavi, das Angebot steht trotzdem. Weil es geht nicht um mich, es geht nicht um Sie da in Berlin, sondern es geht um dieses Land und die Zukunftsfähigkeit.
Absolut, 100%. Ich bin bei dir. Deswegen sprechen wir ja auch immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder drüber. In der Hoffnung, dass sich irgendwann mal irgendwas tut. Du, lass uns nochmal ganz schnell ein bisschen über die Märkte auch noch quatschen. Ich möchte quasi einen Abschluss machen zu dem ganzen Thema Iran-Konflikt. Du hast es vorhin natürlich alles schon sehr gut skizziert, auch was im Nahen Osten, wie lange das alles dauert, bis das alles wieder flutscht und funktioniert. Energie- und rohstoffseitig. Gehst du davon aus, dass wir dadurch auch länger anhaltend höhere Inflationswerte haben? Weil höhere Ölpreise?
Kurzfristig ja. Aber wir vergessen ein Thema, KI-Robotik. KI-Robotik ist die größte industrielle Revolution, dagegen ist das Internet ein Witz gewesen. Ja. Und es führt zu enormen Effizienzsteigerungen, Produktivitätssteigerungen und die wirken alle deflationär. Das heißt, wir haben jetzt über ein exogenes Risiko erstmal eine erhöhte Inflation, aber in der Weltwirtschaft die Endogenität wird deflationär. Und insofern kann ich nur den Zentralbanken, auch Joachim Nagel, hör bitte zu, oder dem Chef der ÖNB, der Österreichischen Nationalbank, die jetzt für Zinserhöhungen eintreten, überlegen Sie sich das genau. Wenn das wirklich ein transitorischer Krieg ist, erstmal das fällt in Basiseffekt nach 12 Monaten raus und wir stehen eigentlich vor dem Problem, dass wir durch die 4. industrielle Revolution in ein deflationäres Umfeld laufen. Da werden auch viele Arbeitsplätze frei, wegrationalisiert. Da müssen wir mal sehen, wie wir damit umgehen. Ob ist dann die Nachfrage überhaupt da, die die Inflation pushen kann? Ich bitte solche Themen im EZB-Rat und auch in der Federal Reserve, im FOMC, auf dem Marktausschuss zu berücksichtigen. Und ich glaube, das wird auch am Ende passieren. Aber von daher nein, nicht dauerhaft. Sofern dieser Konflikt kurzfristig bleibt, ja. Da haben wir Anpassungen, weil wir sehen auch jetzt der Ölpreis, nur mal als Beispiel. Ja, wir sind mal so Richtung 120 gelaufen, sind jetzt irgendwo zwischen 100, 110. Wenn es hier zu einer Befriedung kommt, dann werden wir sehen, dann laufen wir in so ein Feld 85 bis 100. Und das fühlt sich dann schon besser an, dann ist Druck raus. Und wenn wir nach 6-12 Monaten bei Öl zum großen Teil die Anlagen wieder hergestellt haben, dass man sie nutzen kann, dann fallen wir wieder zurück in das Feld 80, 95 oder sogar 75, 90, wo wir herkommen. Und dann ist das Thema durch. Also wenn man als Zentralbank auf temporäre, exogene Faktoren seine Zinspolitik aufbaut, dann ist das nicht Ausdruck der notwendigen intellektuellen Abstraktion, um den Kern zu erkennen. Endogene, aus der Volkswirtschaft selbst wirkende Inflation kann ich durch Zinserhöhungen in den Griff bekommen. Aber diese Preiserhöhungen wirken doch schon wie eine Konjunkturbremse. Will ich dann doppelt bremsen? Solange es ein temporäres Problem ist. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Thema.
Ich glaube, genau, da ist wahrscheinlich in Europa ein bisschen die Sorge, dass man das letzte Mal das verpennt hat, zu verstehen, dass es eben nicht transhistorisch war. Und dem will man jetzt unbedingt vorweggreifen. Aber wir werden sehen. Mal einen schnellen Blick noch zu den Märkten. Wenn wir natürlich das, was wir skizziert haben, oder du jetzt skizziert hast, die letzten Minuten, das abgleichen mit der Entwicklung der Märkte, vor allem natürlich der letzten 4-6 Wochen, sprich, natürlich vor allem die USA und auch Teile Asiens to the moon. Alles, was eher tech-lastig ist und natürlich auch KI-getrieben ist und in der Halbleiterindustrie unterwegs ist, denen allen ist das wurscht, während eben Europa und auch der DAX so ein bisschen hinterher dümpelt. Ist das ein Szenario auch für die kommenden Monate dann für dich?
Also ich bin grundsätzlich erstmal für die Aktienmärkte weiter bullish. Und ich erkläre auch warum. Weil nicht das reale Wachstum, 3,1%, die Anpassung jetzt, entscheidend ist, sondern das nominale Wachstum. Das nominale Wachstum, also inklusive Inflation, findet in die Bilanzsumme statt. Die Unternehmen erhöhen die Preise, haben immer dann, wenn es starke Unternehmen sind, auch nochmal einen zusätzlichen Gewinn daraus, weil die Löhne dann erst zeitversetzt angepasst werden, etc. pp. Also.
Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wir haben in der Anpassung gesehen, Inflationsprognose 0,6 hoch, Wachstumsprognose 0,2 runter. Das heißt, 0,4 ist das nominale Wachstum höher als zuvor unterstellt. Und das findet in den Bilanzsummen statt. Darauf wollen die Unternehmen auf die Bilanzsummen ihren Gewinn machen, den prozentualen auch stabil halten und so weiter. Also das sagt mir erstmal grundsätzlich, ich bleibe für die Aktienmärkte bullish. Das Thema der letzten 2,5 Jahre, buy the dip, Kauf in Schwäche, bleibt absolut gegeben. Denk noch mal jetzt ein paar Wochen zurück, da hatten wir so, oh, KI, Robotik, alles, jos, Tech, runter. Wir haben jetzt Ende April, Anfang Mai neue All-Time-Highs im Nasdaq gemacht. Sorry, wir haben neue All-Time-Highs im MSCI World gesehen. Wir haben neue All-Time-Highs im S&P 500 gesehen. Wir haben neue All-Time-Highs im Nikkei gesehen. Wir haben neue All-Time-Highs im Kospi in Südkorea gesehen. Ja, Europa fällt ein bisschen hinten runter. Warum? Weil wir sind bei KI und Robotik wegen unserer idiotischen Energiepolitik, idiotisch bitte nicht beleidigend, sondern im lateinischen Sinne geistiges Einzelgängertum. Also da haben wir uns schlechte Karten gegeben. Und ich finde es auch toll, dass wir jetzt 5 Gigafactories übrigens aufmachen wollen in Europa. Und ich frage mich gerade, und woher kommt die Energie? Also hier, das ist so wie Energiewende, oh, wir machen Energiewende ohne Netz, oh, wir bauen Gigafactories ohne Energie. Entschuldigung mal, also mir stockt der Atem ob dieser intellektuellen Fehlleistung. Ich muss erstmal die Energie haben, damit ich das andere habe. Oder ich brauche eine parallele Planung, wo die Planfeststellungsverfahren so schnell sind, wie man Gigafactories bauen kann.
Ja.
Und da sage ich, Herr Merz, da haben wir was zu tun. Oder? Also, lange Rede, kurzer Sinn, das Risiko, dass Europa ein Stück weit underperformed in dieser positiven Grundentwicklung ist durchaus gegeben, aber wir müssen dann auch wiederum sehen, wir sind stark im Bereich von Anlagenbau etc. pp. Was müssen wir jetzt an Golfstaaten machen? Wir müssen Anlagen aufbauen. Was man erst kaputt haut, muss man nachher auch wieder aufbauen. Also ja. Ich bin für die Gesamtsektoren grundsätzlich positiv und bleibe auch selber so positioniert am Markt. Und sehe in diesem Jahr mindestens eine Performance von 7-8% an den großen globalen Aktienmärkten. Also im Rahmen der historischen Norm. Und das ist hanseatisch, so wie es meine grundsätzliche Art ist. Ich provoziere ja nie.
Das habe ich von dir auch noch nie erlebt, ehrlicherweise. wie siehst du, wir müssen quasi ein europäisches Land mal noch separat uns anschauen. Was zum Teufel ist in UK los? Das ist, wächst ja so langsam zu einer formidablen Staatsfinanzen- und auch politischen Krise zusammen.
Nicht nur da.
Gesehen, die 30-Jährigen sind auf dem höchsten Stand seit 98.
Ja.
Und irgendwie ist die Regierung halb am Auseinanderfliegen und man sieht nicht, dass da irgendwie eine Wende stattfindet.
Also es gibt drei Länder in Europa, die von großer Bedeutung sind. Das ist einmal Deutschland, das ist Frankreich und das ist Großbritannien. Und was wir in allen drei Ländern haben, ist eine politische Ablehnung sich der, seitens der Eliten, sich der wirklichen Probleme in angemessener Form zu stellen. Und Großbritannien hat riesige Probleme, Staatsverschuldung bei 108% der Wirtschaftsleistung. Und wie gesagt, du hast die 30-jährige Anleihe angesprochen, auf dem höchsten Renditeniveau seit 1998, die 10-jährigen auf dem höchsten Niveau seit meines Erachtens 2011, jetzt auch über 5% wieder. Und das hat Potenzial, eine Staatsschuldenkrise mit sich zu bringen. Und wenn man dann sieht, dass Menschen wie Keir Starmer, der es nicht gepackt hat, an ihren Jobs festhalten, losgelöst von der Performance, sagen wir, sie haben einen Job für ihre Bevölkerung, ihre Unternehmen, den Standort zu machen, nicht für irgendwelche supranationalen Gedankengebäude oder Interessen, dann geht das schief. Frankreich dasselbe. Ich finde sehr interessant, dass die AN sich jetzt mit Le Pen und auch der zweite Mann oder der erste Mann sogar ist, die treffen sich jetzt mit den Spitzen der französischen Wirtschaft, weil nächstes Jahr ist Neuwahl, Präsidentschaftswahl und die Wirtschaft stellt sich darauf ein, dass es zu einem Wechsel kommt. Das ist dann vielleicht auch für Frankreich ganz gut, weil diese Konstellation, die wir jetzt haben, zu einer Paralyse der Politik führt und damit zu einer Fortschreibung von Haushaltsdefizit zwischen 5-7%. Und das bringt Frankreich um, weil sie haben schon eine Staatsverschuldung von 118%. Das Problem ist größer, in meinen Augen, als das seinerzeit Griechenlands. Wir schweigen es aber in den Wirtschaftsfinanzmedien tot. Und ich weiß, dass im Zentralbankbereich sehr viel getan wird, dass man die Situation im Griff behält. Das ist vielleicht die höflichste Form. Aber Deutschland betrifft es weniger, weil unsere Staatsverschuldung noch bei 64,6% ist, demnächst aber auch nicht mehr. Und wir laufen aber die Gefahr, dass unser Steuersubstrat wegbricht, wenn die Wirtschaft wegbricht, weil nur die Unternehmen zahlen Staatseinkommen, Privateinkommen, direkt oder indirekt. Und wenn sich hier eine stärkere Rezession ergibt, dann könnten wir vor ganz anderen Situationen stellen. Die Kommunen, wir sehen es derzeit schon, dort platzen die Haushalte von A bis Z. Wenn wir hier nichts ändern, platzen demnächst die Länderhaushalte und dann der Bundeshaushalt. Und dann steht der Sozialstaat in der Form, wie wir ihn kennen, zur Disposition, weil er nicht mehr finanzierbar ist. Nur Unternehmen zahlen alle Einkommen, bitte ganz groß unterstreichen, auch für die Sozialisten, Grünen, Woken und Sozialen. Sie müssen darauf achten, dass die Wirtschaft läuft, sonst bricht ihnen die Basis, die Grundlage für den Sozialstaat weg.
Wie bewertest du die Lage in Japan? Das finde ich auch ein relativ faszinierendes Bild. Du hast einen Nikkei bei 62.000, ein Yen gefühlt im freien Fall. Und man weiß immer noch nicht so genau, ob Frau Takaichi irgendwie die nächste Maggie Thatcher oder doch eher Liz Truss wird. Das ist irgendwie immer noch nicht abschließend geklärt. Man hatte noch letztes Jahr gute Hoffnung, aber im Moment hat man eher das Gefühl, es läuft vieles aus dem Ruder.
Ja, also Sie haben eine Staatsverschuldung in Japan von 204,4%. Das sind die aktuellen Daten des Fiscal Monitor des IWF, des Internationalen Währungsfonds aus April 26. Und die sind ja runtergekommen. Ne? Also wir lagen ja schon bei 250%. Jetzt sind wir bei 204%. Warum ist das so? Die Inflation wirkt. Nochmal, die Staatsverschuldung wird immer in Relation zum Nominalen, also inklusive der Inflation, BIP dargestellt. Und natürlich, wenn man seine Staatsschulden zu 0% refinanziert hat, und das ist zum größten Teil der Fall, jetzt nur die jüngeren Tranchen unterliegen ja dem höheren Zins, und man hat eine Preisinflation von 3%, wow, und vielleicht ein Wachstum von 1-4%, dann haut es einen richtig runter in den Prozentsätzen. Aber das ist nicht die Lösung. Fakt ist, wir haben die höchsten Renditen für 10-jährige Staatsanleihen Japans jetzt über 2,55% seit 1997. Hält das Ganze an, ohne dass nachhaltiges Wachstum generiert wird, durch das Steuersubstrat dann generiert wird, um die Staatshaushalte zu finanzieren? Dünnes Eis. Und die Interventionen, die wir jetzt gesehen haben im Yen, zeigen, dass eben die Devisenmärkte da vielleicht etwas sensibler reagiert haben und man dem entgegenwirkt. Die Wachstumsprogramme, die dort aufgebaut worden sind, haben zum Teil auch sehr stark konsumtiven, weil militärischen Charakter. Also das Eis, auf dem Japan wandelt, ist dünn. Aber Japan hat einen Vorteil. Sie sind binnenfinanziert. Sie hängen also nicht von einer Außenfinanzierung ab, wie viele andere Länder, wie Großbritannien, wie Frankreich auch, sondern sie sind binnenfinanziert und damit haben sie eine innere, stärkere Widerstandskraft. Und das war auch der Grund, warum man überhaupt diese Staatsverschuldung von 250% auch international an Märkten toleriert hat. Mhm. Aber nochmal dünnes Eis. Wir laufen in Japan, Frankreich, Großbritannien auf dünnstem Eis. Bei den USA, obwohl die eine Staatsverschuldung von über 125% in Prozent der Wirtschaftsleistung haben, bin ich entspannt, weil sie haben Strukturreformen gemacht. Denken wir noch mal an Griechenland. Wenn ich Strukturreformen mache, Haushaltsdaten sind nachlaufende Daten, dann weiß ich aber, jetzt wird Steuersubstrat hochgesetzt. Nehmen wir ganz kurz nochmal 2,3% Wachstumsprognose IWF, Nummer 1 innerhalb der westlichen Welt, laut IWF für 2026. Jetzt kommen aber die ganzen Investitionsprogramme noch, KI, Robotik. Wir reden von einem Volumen von 5.000 Milliarden, das Trump im ersten Jahr hier generiert hat, das bis 2028 zusätzlich zum Grundrauschen reinkommt. Und das bedeutet natürlich enormes Steuersubstrat auch für den Staat. Und insofern mache ich mir über den US-Haushalt, obwohl eben hoher Bruttoverschuldungsstand, weniger Sorgen als über Großbritannien oder Deutschland, wo wir eine sklerotische Wirtschaft haben, Eurozone, wo wir eine sklerotische Wirtschaft haben, Frankreich, auch sklerotische Ökonomie und keine Reformfähigkeit. Nochmal, wer glaubt, Erfolg verwalten zu können, irrt sich. Erfolg muss man gestalten, latent. Wenn man erfolgreich ist und beginnt zu verwalten, dann beginnt der Zerfall, weil die Welt ändert sich latent dynamisch. Das hat Frau Merkel auch nicht begriffen.
Ja, man sollte den Jungen und den alten Schumpeter ab und zu lesen.
Absolut, ja. Österreichische Schule ist sowieso das Ding. Wenn man irgendwas lernen will bei Volkswirtschaftslehre, nein, kein volkswirtschaftliches Studium, bitte, das ist sehr mathematisch geprägt, dass man die Extrapolation der jüngeren Vergangenheit in mathematischer Form mit tollen Formeln, aber nein, österreichische Schule, da lernt man was. Ja. Schumpeter,
definitiv. Das sind eine quasi Asset-Klasse, über die müssen wir natürlich unbedingt noch sprechen, nachdem wir über die Aktien ja schon gesprochen haben, wie du bullish bist und natürlich auch, wo das Eis eher dünner ist. Und das ist natürlich Gold. Bisher als Safe Haven hat es nicht so funktioniert, war aber auch eine wilde Rallye davor, ne?
Genau so. Wir hatten eine Steilheit in den Kurven. Ich mache diesen Job seit 45 Jahren. Solche Steilheiten können nicht halten. Das ist dann wie so eine Art Ponzi-Scheme temporär mal. Und dann haben wir die Korrektur. Mein Ziel war 4.000, 4.300 im Gold, 60, 65 in Silber. Haben wir einmal reingetaucht. Seitdem konsolidieren wir im Grunde genommen in einer Seitwärtsbewegung, aber schon mit leicht positivem Bias. Es geht weiter bergauf. Ich sage das seit 2001, damals in der FAZ-Artikel, das westliche System hat Krebs. Das hat es immer noch, sogar vielleicht mehr als damals. Man braucht nicht korrelierte Anlageklassen. Der globale Süden baut sie weiter auf. Wir bekommen aller Voraussicht nach Ende 26 oder in der ersten Hälfte 27 so eine Art Korbwährung wie den EQ, früher Vorläufer vom Euro. Der globale Süden kann keine BRICS-Währung bringen, weil dafür sind die Systeme, Wirtschaftssysteme, politische Systeme, kulturellen Hintergründe zu divergent, als dass man da eine Homogenität erzielen kann. Und deswegen wird es so eine Art Korbwährung sein, die immer angepasst werden kann nach Anteilen an der Weltwirtschaft, unterlegt mit Edelmetallen, das heißt, und anderen Rohstoffen. Aber dadurch ist die Nachfrage nach Edelmetallen weiter gewährleistet. Und das Dollarsystem wird jeden Tag schlanker. Der globale Süden hat 70% an der Weltwirtschaft, 88% der Weltbevölkerung wächst mehr als doppelt so schnell, hat demnächst 80%. Und die wollen nicht mehr von uns sanktioniert werden durch Währung etc. pp. Alles, was passiert ist, der Missbrauch unserer Machtinstrumente, der nicht legale Missbrauch unserer Machtinstrumente zwingt dazu. Und da sie keine wirkliche Währung haben, die im faktischen Sinne konvertibel ist, auch der Yuan ist es nicht, ist Edelmetall im Grunde genommen die Eselsbrücke, die man baut, und dass diese Eselsbrücke ist eine goldene. Sie bedeutet, dass die Nachfrage steigt, nicht rückläufig ist, in Korrekturen, ähnlich wie Aktien. Buy the Dip-Strategie bleibt das Richtige. Gold und Silber. Bei Silber kommt noch Robotik, KI dazu. Das heißt, der industrielle Verzehr wird noch mal dynamischer. Das hat das Potenzial, dass Silber Gold outperformen kann. Aber da will ich mich jetzt heute hier nicht festlegen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht unerheblich.
So, Freunde, da habt ihr es gehört da draußen. Volker, das hat riesigen Spaß gemacht wieder. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei dir. für die Plattform, für das Gespräch, für unsere Bekanntschaft. Und ich freue mich auf viel mehr in der Zukunft und ich wünsche mir mehr Weisheit in Deutschlands und europäischer Politik. Und ich glaube, das wünschen sich ganz viele Bundesbürger auch.
Ja, das ist ein fantastisches Schlusswort. Das kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich danke dir sowieso für all die gute Zeit, die wir schon bisher immer miteinander hatten. Und da wird noch ganz viel kommen. Das ist auf jeden Fall mal gesichert. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, Volker hat wieder ein paar schöne, spannende Gedankenansätze gehabt. Und er wird zum Glück nicht müde, die Politik ein bisschen vor sich herzutreiben, in der Hoffnung, dass sie sich dann irgendwann mal auch anfängt bewegen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.